Taugt Franz von Assisi zum Vorbild für eine ökologische Neubesinnung? Wird dabei nicht vergessen, dass Franziskus in einer ganz anderen Zeit gelebt hat und wir diese Zeitspanne von 800 Jahren nicht einfach überspringen können? Oder kann er uns trotz dieser tiefen Kluft, die ihn von uns trennt, tatsächlich noch Orientierung geben? Diese Fragen stellt sich Alois Prinz in seinem Buch Franz von Assisi, Untertitel Tierschützer, Minimalist und Friedensstifter. Der Autor von vielen erhellenden Biografien, wie die von Teresa von Avila, Bonhoeffer oder Martin Luther King, um nur einige zu nennen, hat sich nun an den legendären heiligen Franz von Assisi gewagt. Ein Buch für Jugendliche ab 12 Jahren, aber ebenso erhellend für alle Erwachsenen. Guten Tag, Herr Prinz.
Hallo, guten Tag.
Kaum eine Persönlichkeit der Geschichte ist so sehr mit Legenden, Geschichten, auch Biografien bedacht worden wie der heilige Franz von Assisi. Wie haben Sie sich da an ihn herangewagt, um den wirklichen, den echten Franz von Assisi zu entdecken, wenn das überhaupt möglich ist?
Ja, der echte Franz von Assisi, wie Sie schon richtig sagen, er ist verschüttet. Man könnte fast sagen, das ist wie bei einem Bild, das ganz, ganz oft übermalt worden ist und man muss die verschiedenen Schichten abtragen, überhaupt in seine Nähe mal zu kommen. Noch dazu ist es so, dass viele Dokumente, die anfangs über ihn geschrieben worden sind, später dann verboten worden sind. Die mussten dann auf geheimnisvolle Weise dann trotzdem uns noch erreichen. Und aus ihm wurde dann immer etwas gemacht, was auch im Sinne der Kirche war. Also man muss schon sehr viel graben, bis man dahin kommt, sich eine kleine Vorstellung machen zu können, wie vielleicht der richtige, der wahre Franziskus war. Für mich war es auch eine Methode, einen Weg zu ihm, und das im wahrsten Sinne des Wortes, diesen Weg zu gehen. Und zwar eine Wanderung zu machen auf Franziskusweg von Assisi nach Rom. Und das ist für mich etwas gewesen, was auch ein Teil der Recherche war, zu sehen, wie er gelebt hat, wo er gelebt hat, die Gegend zu sehen. Denn er war ja im Grunde genommen ein Landstreicher, ein Rumtreiber, ein Vagabund.
Was haben Sie da erlebt auf diesem Weg von Assisi nach Rom?
Ich habe viele Leute gesprochen, bin oft eingeladen worden, ich habe Klöster besucht, ich habe Menschen getroffen, die Aussteiger waren und die leben wollten wie Franziskus in einer Art Refugium, in einem Kloster. Ich habe Orte gesehen, wo er gewirkt hat, wo er nachweislich war. Man trifft auch oft auf Grotten, auf Höhlen, weil Franz hat ja nie in einem Kloster gewohnt, er hat sich ja geweigert. Die Welt ist mein Kloster, sagt er immer. Er hat die Natur beschrieben, er hat die Vögel beschrieben, da ist er bekannt geworden. Also alles, was für sein Leben essentiell war, sieht man, wenn man so eine Wanderung macht. Die Natur, das Wetter, die Gegenden, die Berge, die Wälder. Und wenn man das sieht und erlebt, dann hat man auch einen Eindruck davon, wie er gewesen sein muss.
Wie er gewesen sein muss, das ist das Stichwort. Sie haben das in der ersten Antwort bereits angedeutet. Die Kirche hat auch versucht, ihn zu instrumentalisieren, also Franz von Assisi für ihre Zwecke auszudeuten. Nach seinem Tod wurde versucht, seine Botschaft zu unterdrücken und zu entschärfen.
Er war ja selber in einer Art Zwickmühle. Es gab ja damals sehr viele, die ähnlich wie er sich vorgenommen hatten oder als Vorbild genommen Jesus in seiner Armut. Das waren die Katharer, die Albigenser oder wie sie alle geheißen haben. Und Franz von Assisi hat ähnliche Vorstellungen gehabt. Aber gleichzeitig wusste er, dass viele dieser Aussteiger, die als Heretiker betrachtet wurden, auch verfolgt wurden und brutal verfolgt wurden von der Kirche. Also musste er quasi einen Mittelweg finden. In vielen Dingen war er konträr zu der damaligen Kirche. Nämlich Stichwort Armut, Stichwort kein Klosterdasein, Stichwort keine Hierarchie, sondern ganz flache Hierarchien oder überhaupt keine Hierarchien, kann man sagen. Und das sind natürlich Dinge, die mit der damaligen Kirche überhaupt nicht vereinbar waren. Und darum hat er versuchen müssen, die Kirche nicht so zu reizen, dass er zum Heretiker gebrandmarkt wurde, aber andererseits doch noch an der Essenz seiner Vorstellung, seiner Ideen festzuhalten. Und das war sehr schwierig. Und später, mit der Zeit nach seinem Tod, hat man auch versucht, sein Erbe mehr oder weniger vergessen zu machen.
Zur Biografie von Franz von Assisi. Vom reichen Kaufmannssohn zum Bettelmönch, das ist ja schon fast ein Klassiker unter so manchem christlichen Heiligen. Franziskus entdeckte, dass das Leben, das er durch Verzicht auf all das, was er bisher hatte und als Partylöwe erlebt hat, gewann und unvergleichlich schöner und wertvoller war als das, was er hinter sich ließ, schreiben Sie. Warum?
Warum oder wieso? Ja, das war eine Entwicklung, die er gemacht hat, die gar nicht mehr so selbstverständlich für uns nicht mehr selbstverständlich ist, weil wir leben ja mit einem Bewusstsein, das ist ja tief in uns imprägniert, dass es immer besser werden muss, dass wir immer reicher werden müssen, dass der Wohlstand immer steigen muss, Bruttosozialprodukt muss steigen, alles muss steigen. Und er hat plötzlich aus einem Leben heraus, in dem er sehr gut ging, in der Wohlstand war, in der Bürgerlichkeit war, plötzlich entdeckt, dass auch eine Rückwärtsentwicklung sehr gut sein kann. Und Rückwärtsentwicklung oder Rückbildung auch etwas sein kann, was nicht mit Verzicht oder Abschlag zu tun hat, sondern dass es ein Gewinn an Lebenslust, ein Gewinn an Glück sein kann. Und diese Wandlung ging bei ihm etappenweise vorher und er hat die sehr radikal gelebt. Das heißt, er hat auf Geld verzichtet. Kein Geld, kein Wohnsitz. Seine Kleider, er ist immer mit seiner Kutte rumgelaufen, immer barfuß. Und für ihn war das ein glückliches Leben. Also genau das Gegenteil von dem, was er vorher erlebt hat. Und gleichzeitig war es für ihn auch ein religiöses Erlebnis. Und sein Vorbild war ja immer Jesus. Und sein großes Vorbild war immer die Armut. Die Armut war etwas, woran er immer festgehalten hat.
Wichtig für die Biografie von Franz ist auch der Konflikt mit dem Vater. Das ist auch ein Topos, der sich durch die Geschichte prominenter Menschen zieht. Sie benennen da als Beispiel auch Franz Kafka und seinen Konflikt mit dem Vater. Welche Rolle spielt dieser Konflikt für die Biografie von Franziskus?
Eine ganz große Rolle, weil Franz war ja anfangs der Lieblingssohn seines Vaters. Sein Vater war ein Tuchhändler, hatte also ein Geschäft gehabt in Assisi. Und Franz, der Älteste von zwei Söhnen, sollte ja das Ganze übernehmen. Und anfangs hat es so ausgesehen, als ob er der ideale Schwiegersohn wäre. Er hat im Geschäft mitgearbeitet, er war überall beliebt, hat viele Freunde gehabt, hat es ziemlich krachen lassen bei seinen Festen. Also im Grunde genommen kann man sagen, sein Vater hat ihn geliebt. Und dann plötzlich kommt dieser Wandel, dass er nicht mehr dem entspricht, was ein Vater von seinem Sohn erwartet. Es ist ja eine Liebe, die nur dann gegeben wird, wenn der Sohn das erfüllt, was er von ihm erwartet wird. Und dann kam es irgendwann zum Konflikt. Und Franz hat sich von vielen Ängsten befreit. Aber die letzte Angst, von der er sich befreit hat, war die Angst von seinem Vater in einer dramatischen Situation, als er sich vor dem Platz, vor dem Bischofssitz dann gegenüberstand. Und Franz zum Zeichen dafür, dass er nichts mit seinem Vater mehr zu tun haben will, sich nackt ausgezogen hat und die Kleider vor ihn hingeworfen hat. Und dieses Bild, nackt zu sein, quasi den letzten Faden herzugeben, alles, was er vor seinem Vater hatte, wegzugeben, das war der radikale Schritt und damit auch ein Abschied aus seinem bürgerlichen Leben.
Muss man sich vorstellen, also sich nackt auszuziehen, die Kleidung dahin zu werfen, sich auch sonst sehr sonderlich zu benehmen, Visionen zu haben. Ich sage das mal ein bisschen ketzerisch, heute wäre er nicht weit davon entfernt, in eine Psychiatrie eingewiesen zu werden, oder?
Das haben viele damals gesagt und sogar spätere Päpste haben dann gesagt, er ist verrückt. Wenn jemand an diesem Armutsideal festhält, dann kann er wohl nicht ganz dicht sein. Das hat ihn nicht gestört. Er hat also einen ganz konsequenten Weg nach unten angetreten. Aber man muss sagen, dass er viele dadurch auch fasziniert hat. Er hat die Leute geschockt. Man muss sich vorstellen, ist er nicht weggegangen, sondern hat Assisi, in der Nähe von Assisi auch gewohnt. Und die Leute, die ihn vorher kannten, als lustigen Partylöwen, als reichen Sohn, haben ihn plötzlich so erlebt und die haben natürlich sich alle an die Stirn getippt und die haben gesagt, was ist da los? Gleichzeitig sind immer mehr zu ihm gekommen. In Assisi herrschte ja die große Angst, hoffentlich lässt sich mein Sohn oder vielleicht sogar meine Tochter nicht von ihm anstecken und möchte dann auch zu ihm. Aber es war so, anfangs waren es 2, 3 und es wurden immer mehr und zum Schluss waren es dann Tausende.
Es bleibt aber trotzdem viel im Numinosen. Also er ist Mystiker gewesen, hat Visionen gehabt, später Stigmata. Das ist schwer, sich dem auch sprachlich zu nähern. Wie haben Sie das versucht hinzubekommen?
Ich habe versucht, ich gehe immer davon aus, dass diese Mystik oder auch Wunder wurden ihm später angedichtet, das ist genauso wie mit Jesus. Das hat dazu gehört, wenn man jemand heilig sprechen will. Aber er hat schon Visionen gehabt. Und das sind alles Dinge, von denen ich denke, dass die nicht so abgehoben ist, dass es unmöglich ist, sie mit unseren normalen Erfahrungen zu verbinden. Bei uns sind es vielleicht nur schmale oder kleine, ja, kleine Anzeichen davon oder mindere Erfahrungen, aber man kann trotzdem meiner Meinung nach diese Visionen oder dieses Besondere, dieses Mystische und eben auch nachvollziehen in kleiner Dosierung bei uns. Wir sind alle Mystiker und man muss versuchen, also gerade ich als Biograf muss versuchen, den Leuten klarzumachen, den Leserinnen und Lesern klarzumachen, dass es so etwas bei uns auch gibt und dass er etwas erlebt hat, das vielleicht einige Dimensionen höher war, aber dass wir sehr wohl in kleiner Form auch nacherleben können.
Sie sprechen auch von der Süßigkeit, die er empfindet, wie man das vielleicht verstehen kann. Und doch ist das eine ganz andere Religiosität vor 800 Jahren, als wir sie in unserer säkularen Welt kennen und erleben. Da muss man doch auch erstmal eingestehen, dass das zunächst einmal fremd ist, oder?
Es ist zunächst fremd und es war damals fremd. Das, was er mit Süßigkeit meinte, ist genau die Umkehr dessen, was er vorher für süß oder bitter gehalten hat. Süß war alles, was er mit seinem Leben vorher verbunden hat. Es war Geld, es war Wohlstand, es waren schöne Kleider, Reisen, es war seine Ritterrüstung, die er sich mal angeschafft hat. Das ist alles süß. Und das Umgekehrte, das Bittere war dann etwas, was er erfahren hat, Armut und Geldlosigkeit, sozialer Abstieg. Und plötzlich kehrte sich das um. Plötzlich war dasjenige, was für ihn vorher bitter war, süß. Also das kann man immer übertragen, auch auf andere Zeiten. Wir leben ja auch in einer Welt, wo wir das mit bitter und süß genauso sehen würden. Für uns sind bestimmte Dinge positiv besetzt, andere negativ besetzt. Wir haben auch Angst vor Krankheit, vor Tod oder vor Asozialität, wie auch immer. Aber Franz hat gezeigt, dass das nicht so sein muss, sondern dass das kulturell bedingt ist. Und dass wir etwas in unseren Köpfen haben, auch eine gewisse Wertigkeit, die uns vielleicht wegführt vom eigentlichen Leben, wegführt von einer gewissen Religiosität. Und wenn sich das dann umkehrt, wir können es vielleicht mit anderen Begriffen nennen, aber er hat es gemacht mit süß und bitter, dann können wir vielleicht die gleiche Erfahrung machen, dass das, was uns kulturell so beigebracht worden ist, dass es vielleicht nicht das Richtige ist, sondern eine Umkehr dessen, dass dahinter vielleicht ein Leben steckt, das sehr viel besser und glücklicher sein kann.
Eine Frau hat in diesem Leben eine besondere Rolle gespielt, Clara und Franz. Darüber ist auch sehr viel geschrieben worden. Das sei ein Liebesverhältnis gewesen, heißt es da manchmal. Was war das für eine Beziehung zwischen den beiden?
Die ist ganz schwer nochmal zu rekonstruieren, aber aus den wenigen Dingen, die man weiß und die auch später bei der Heiligsprechung auch von Clara oder von Franz dann festgehalten wurden, ist erstmal so, dass sie sich schon sehr früh kannten, dass die Clara aus einem sehr behüteten Elternhaus kam, sie muss sehr gebildet gewesen sein. Und eins steht fest, dass sie nicht das normale Frauendasein, das ihr was vorgezeichnet war, das heißt, sie wird geheiratet, hat einen Mann und dann muss sie ein häusliches Leben führen, keine Bildung, keine Weiterentwicklung, dass sie das nicht wollte. Sie hat sich Franz als Vorbild genommen und wahrscheinlich dachte sie, dass wenn sie sich Franz anschließt, auch so ein Leben im Freien uns unabhängig führen kann, was natürlich für die damalige Zeit unmöglich war. Sie hatte auch dann den Rest ihres Lebens im Kloster San Damiano verbracht. Aber was man sagen kann, ist, dass sie sich sehr häufig heimlich getroffen haben. Und viele der Legenden, und hier spreche ich von Legenden und nicht von Fakten, viele der Legenden beschreiben auch, wie sehr sie sich gemocht haben und dass tatsächlich so etwas wie eine Liebe zwischen denen existiert hat, die leider zu dieser Zeit eine unmögliche Liebe war. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass die beiden ihr Leben lang sehr aneinander hingen und dass man sehr wohl von Liebe sprechen kann.
Nun war er in seiner damaligen Zeit auch zunehmend ein Star. Sie sagten das bereits, viele folgten ihm. Er stand dann ja auch im Mittelpunkt. Wie ist er denn damit umgegangen? Denn er hat ja jede Hierarchie abgelehnt, eigentlich auch abgelehnt, ein Star zu sein, oder?
Ja, das ist leider eine Entwicklung, die nicht so sehr in seinem Sinne war. Man könnte fast sagen, es ist ihm entglitten. Denn anfangs war es ein kleines Häuflein von Leuten, die da rumgezogen sind, auch in den Treffen zweimal im Jahr. Waren es auch nicht so viele, da hat er noch eine Übersicht gehabt und kannte seine Leute, mit denen er sehr befreundet war. Später, als dann immer mehr kamen, hat er keine Übersicht mehr. Er kannte viele Leute nicht mehr beim Namen. Das waren ja dann Hunderte, Tausende. Und dann plötzlich kommt die Notwendigkeit, den ganzen Laden zu organisieren. Und meiner Meinung nach konnte er das nicht mehr. Und darum haben sich dann Leute auch reingedrängt, Elias von Cortona ist hier ganz an der Spitze zu nennen, die da sehr viel besser geeignet waren dafür. Gleichzeitig hat Franz daran festgehalten, dass mit der mit der Domestizierung, die dann vor sich ging, oder der Eingliederung in die hierarchische Kirche, immer noch festgehalten hat an seinem Ideal. Und es auch viele Leute gab oder viele Freunde gab, die ihm da die Treue gehalten haben. Und dieser Zwiespalt hat dann auch später dazu geführt, dass der Franziskanerorden in verschiedene Ordensbereiche zerfallen ist.
Franz von Assisi war ein durch und durch religiöser Mensch. Das erfahren wir auch in Ihrem Buch. Sein Widerstand ist nicht zu trennen von seinem Verständnis der christlichen Botschaft. Mystik und Widerstand sind bei ihm eins. Braucht also die Kunst des Aufhörens und Aussteigens den Glauben an einen Schöpfergott oder zumindest eine spirituelle Grundlage? Auch diese Frage stellen Sie in Ihrem Buch. Wie unterscheiden sich religiös inspirierte Reformbewegungen von rein weltlichen?
Franz von Assisi war es so, dass bei ihm, und das muss man auch immer sagen, im Vergleich zu anderen Bewegungen, die wie Tierschutz oder Bewahrung der Schöpfung, dass bei ihm dieser Schöpfergedanke ganz wichtig ist. Wenn er von der Sonne spricht, wenn er von den Tieren spricht, wenn er davon ausgeht, dass auch unbelebtes Leben Leben ist und es geschützt werden muss, dann steckt dahinter ein Schöpfergedanke. Gerade weil es Schöpfung ist, weil alles Schöpfung ist. Mensch, Tier, Gestirne sogar, Wasser, sogar Steine. Weil alles Schöpfung ist, ist es für ihn mit einer großen Ehrfurcht verbunden, die es zu respektieren gilt. Und wenn diese religiöse Dimension nicht da ist, wenn man hinter den Dingen, die uns umgeben, hinter unserer Erde, wenn man nur von der Erde spricht und nicht an Schöpfung denkt, ist es meiner Meinung nach nicht in der Art und Weise schützenswert, als wenn dieser religiöse Hintergrund vorhanden ist. Später hat es Albert Schweitzer genannt, der ja immer verglichen wird, auch mit Franz von Assisi, die Ehrfurcht vor dem Leben. Und diese Ehrfurcht ist natürlich auch eine religiöse Dimension. Und ich bin überzeugt davon, dass wirklicher Umweltschutz oder Erhaltung unserer Erde oder was auch immer mit solchen Bewegungen verbunden ist, in seiner Tiefe nicht erfasst werden kann oder auch von den Menschen nicht erfasst werden kann, wenn nicht dieser religiöse Horizont und Hintergrund da ist, wenn man von Schöpfung redet.
Also Franz von Assisi ist sehr aktuell, gerade in den vielen globalen Problemen, ich nenne nur Klimawandel, den wir gerade erleben. Franz von Assisi hat auch eine besondere Popularität dadurch erfahren, dass der jetzige Papst sich Franziskus genannt hat. Das ist auch ein starkes Zeichen, auch ein mutiges Zeichen, oder?
Man muss ja bedenken, dass es der erste Papst ist, der sich Franziskus genannt hat. Es gibt ja so viele andere. Es gibt ja Benedikt und Johannes und da weiß Gott, gibt es ja haufenweise. Man kann sich fragen, warum hat niemand, obwohl Franz von Assisi einer der populärsten Heiligen der katholischen Kirche ist, warum hat sich niemand nach ihm benannt? Wahrscheinlich liegt es daran, dass man sich das nicht getraut hat, weil Franz von Assisi immer noch mit bestimmten Idealen verbunden ist und sich diesen Namen dann zu geben und gleichzeitig dann diese Ideale dann auch leben oder einhalten muss, das hat man gemerkt, dass es sehr schwierig ist. Und es ist ein Glücksfall, dass gerade jetzt der Papst sich Franziskus genannt hat und dann auch Enzykliken rausgegeben hat, die mit Umweltschutz und Bewahrung der Schöpfung zu tun haben. Und auf diese Art und Weise sind die Gedanken durch den Papst, die Franz-Gedanken durch den Papst nochmal ganz aktuell geworden und auf unsere jetzige Situation, globale Situation, auch Klimawechsel, Klimawandel, nochmal bezogen worden. Und das macht Franz durch den neuen Papst, durch den jetzigen Papst, nochmal aktueller.
Vielen Dank, Alois Prinz. Am Ende seines Buches über Franz von Assisi schreibt er: Ich glaube, ich verstehe Franz jetzt besser. Ich muss unbedingt nochmal auf seinen Wegen wandern. Zitat Ende. Wenn Sie Franziskus besser verstehen und auf seinen Wegen wandern wollen, dann kaufen Sie unbedingt dieses Buch Tierschützer, Minimalist und Friedensstifter Franz von Assisi. So heißt das Buch. Es ist für Jugendliche ab 12 Jahren, aber ebenso erhellend für alle neugierigen Erwachsenen zu lesen. Es ist im Verlag Thienemann-Esslinger erschienen. Das Buch hat 272 Seiten, kostet 17 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.